Ich hoffe, ihr seid gut in das Arbeitsjahr gestartet und in diesem ersten Monat des Jahres beschäftigen wir uns ja hier im Podcast mit dem Schwerpunkt Employer Branding. Vergangene Woche haben wir mit Anne-Kathrin Buhl geklärt, was das eigentlich genau ist, Arbeitgebermarkenbildung und wie das funktionieren kann. Im besten Fall entsteht eine positiv besetzte Marke, die Bewerberinnen und Bewerber anzieht und die gleichzeitig bereits im Unternehmen Arbeitende langfristig bindet. Welche Rolle spielen dabei die Werte, die im Unternehmen gelebt werden? Wo hört der oder die Mitarbeitende als Organisationsmitglied auf und wo beginnt der private Teil des jeweiligen Menschen? Wir schauen auf diese und weitere Fragen aus soziologischer und unternehmerischer Perspektive. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr unseren gemeinsamen Podcast hier hört.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Wir leben ja in einer Zeit der multiplen Krisen oder auch Misere. Angriffskrieg auf die Ukraine, Überfall auf Israel oder auch der wachsende Populismus. Ich sag nur Österreich. Triggerthemen wie Migration oder das Gendern habe ich da noch gar nicht angesprochen. Und viele diskutieren ja über all das in der Familie und im Freundes- oder Bekanntenkreis. Einige wollen ja am liebsten gar nicht mehr darüber diskutieren und sprechen. Auf jeden Fall spielen aber viele dieser Krisen in ganz verschiedenen Situationen auch am Arbeitsplatz eine Rolle. Und wie gehen Unternehmen damit um, wenn sie im Arbeitsalltag unter ihren Mitarbeitenden auftreten und möglicherweise auch zu Spannungen führen? Wie sich gesellschaftliche Spannungen in Unternehmen und Organisationen widerspiegeln und welche Lösungen es gibt, diese Konflikte zu erkennen, zu moderieren und im besten Fall auch zu lösen, darüber haben die Soziologin und Partnerin der Unternehmensberatung Metaplan, Judith Muster, und Jörg Ehmer, bis Ende November 2024 CEO von Burger King Deutschland, diskutiert. Und die Diskussion hat im Rahmen der Work Awesome-Konferenz im November in Berlin stattgefunden. Moderiert wird sie von Brand 1-Redakteur Frank Dahlmann und von Christoph Horn, Moderator im Podcast Dig Deep, Neues aus der digitalen Welt, der, wie unser Podcast hier auch, übrigens zum Brand 1-Podcast-Netzwerk gehört. Ihr hört hier nun dieses spannende und in vielen Teilen auch ermutigende Gespräch.
Wir melden uns heute mit einer Live-Aufnahme von der Work Awesome in Berlin. Am Mikrofon Frank Dahlmann vom Brand 1 Podcast und
Christoph Horn vom Podcast Dig Deep, Neues aus der digitalen Welt.
Ich finde es großartig, dass du heute bei mir bist, dass wir das hier zusammen machen können. Auch wenn es um ein vielleicht in erster Linie vielleicht erstmal erschreckendes oder trauriges Thema geht. Wir haben die Ukraine im Moment, Gaza, Aufstieg der AfD, Amerika unter Trump, Erderwärmung, Artensterben. An Krisen mangelt es uns derzeit irgendwie nicht. Und so manche Diskussionen hat nicht nur so Familien gespalten, sondern diese Auseinandersetzungen, die werden auch in Organisationen und in Firmen hineingetragen. Wie geht man damit um? Das ist die große Frage. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir haben zwei sehr versierte Gäste uns eingeladen. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch einmal selber vorstellt, damit man auch eure Stimme erkennt.
Ja, ich bin Judith Muster. Ich bin Soziologin in erster Identität. Ich arbeite an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Organisation und Verwaltungssoziologie. Ich forsche da zu verschiedenen Themen, die sozusagen die Organisation betreffen, zu Führung, zu Digitalisierung, zur Ministerialverwaltung gerade ganz viel. Und ich habe noch so eine zweite Identität. Ich bin nämlich auch Partnerin der Unternehmensberatung Metaplan. Das ist eine Beratung, die es seit über 50 Jahren gibt und die sehr dezidiert auf organisationssoziologischem Fundament ihren Beratungsansatz baut. Und die, weil sie soziologisch denkt, eben Organisationen so komplex beschreibt oder denkt, wie sie eben auch beschrieben gehören. Und in dieser Rolle sozusagen habe ich mich zum Beispiel jetzt mit dem Thema polarisierte Konflikte in Organisationen beschäftigt.
Ja, mein Name ist Jörg Ehmer. Ich bin gelernter Jurist, habe aber relativ schnell auf die dunkle Seite der Macht, Sales and Marketing, gewechselt. In verschiedenen Unternehmen, Telekommunikation, Konsumerelektronik, habe dann 8,5 Jahre lang Apollo Optik in Deutschland als CEO geführt und aktuell Burger King CEO in Deutschland. Beschäftige mich neben dem, was der Job sowieso mit sich bringt, sehr intensiv auch mit Fragen von Unternehmensführung, von wertebasierter Unternehmensführung, aber auch mit dem Themenkomplex, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und von daher freue ich mich auf das Gespräch.
Ja. Ausgangspunkt ist diese Studie. Magst du mal kurz zusammenfassen, worum es da geht?
Also wir haben einfach im Kundenkontakt festgestellt, dass wir in den Pausen von Workshops oder am Kaffeetisch beim Kunden immer wieder zu diesem Thema kamen, dass die gesellschaftlichen Spannungen irgendwie sich auch in Organisationen widerspiegeln. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollen da mal ein bisschen genauer hingucken, haben knapp über 60 Unternehmen und Verwaltungen angefragt. Wir haben mit ein paar Bundesbehörden auch gesprochen und haben die Frage gestellt, ist das bei euch ein Thema? Und wir haben interessanterweise wirklich von fast allen die Antwort bekommen, ja, genau, das ist ein Thema. Auch wenn wir gar nicht so genau wussten, wen müssen wir eigentlich ansprechen. Es gibt ja keine Beauftragten für Polarisierung. Und dann haben wir das, haben wir mit denen Gespräche geführt, sehr intensiv. Und haben eben festgestellt, okay, die in der alle die Dinge, die du gerade in der Anmoderation genannt hast, die finden auch in Unternehmen statt. Die werden dort diskutiert und das führt zu Spannungen. Und diese Spannungen zu moderieren, ist plötzlich Aufgabe von Unternehmen, die eigentlich Waschmaschinen herstellen oder ein Stahlwerk sind oder für Logistik zuständig sind. Und wie geht man damit um? Welche Lösung gibt es vielleicht schon? Und welche könnte man noch denken? Das war dann die Ausgangsfrage sozusagen der Studie.
Ja, ist es empirisch belegt, dass die Spannungen zunehmen oder ist das so ein Gefühl, was wir alle gerade haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Steffen Mau und Kollegen haben wirklich ein tolles Buch rausgebracht, Triggerpunkte heißt das, wo sie eigentlich beschreiben, dass wir im Verhältnis zur USA zum Beispiel eben noch nicht so eine stark polarisierte Gesellschaft sind. Also dass es bei uns noch viel stärker homogene, also Mittelfeld gibt mit doch eher homogeneren Meinungen sozusagen. Und trotzdem polarisiert sich gerade, und das beschreiben die auch, um bestimmte Themen herum, die sie Triggerpunkte nennen, der gesellschaftliche Diskurs. Und das findet verstärkt statt. Und diese Themen Migration, Gendern, Angriffskrieg auf die Ukraine, all die Themen, die wir eben auch, die du gerade in der Anmoderation genannt hast. Und das passiert immer dann, das fand ich eine interessante Erkenntnis der Studie, wenn es konkret wird. Also wenn es heißt, du darfst ein bisschen schnell Auto fahren auf der Autobahn. Für dich könnte das Tempolimit gelten. Oder du musst jetzt gendern. Also wenn es dann sozusagen ganz konkret wird, also man gesellschaftliche Werte in konkretes Handeln übersetzt, dann fängt es an zu streiten, dann fängt der Streit an. Und darum wird verstärkt gerungen, auch auf eine schwierige Art und Weise gerungen. Und das spiegelt sich eben in Organisationen wider.
Jörg, du betreibst ja da eigentlich genau eine Feldstudie jeden Tag seit vielen Jahren da, genau dazu. Denn eure Geschäfte, die grenzen ja an die Straßenkante an. Das heißt also, sowohl eure Kundschaft, die hier reinkommt, als auch eure Mitarbeitenden sind da aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Kulturen und Nationen zusammengewürfelt und müssen zusammenarbeiten. Seht ihr denn diese Konflikte, die die Studie hier auch nochmal betont hat, seht ihr die auch in eurem Alltag?
Ja, also ich habe natürlich keine empirischen Daten, aber in der Tat, wenn ich mir meine eigene berufliche Entwicklung anschaue, und ich war in den letzten 20 Jahren immer für Organisationen verantwortlich mit einer Vielzahl von Menschen an einer Vielzahl von Standorten, dann erlebe ich schon dort eine Veränderung und eine stärkere Polarisierung und ein stärkeres, ja, einen raueren Ton im Umgang miteinander, so würde ich es mal sagen. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Wenn ich mir Burger King in Deutschland angucke, da arbeiten 25.000 Menschen aus 120 Nationen. Da treten andere Konflikte auf als die, die ich bei Apollo erlebt habe, wo es ungefähr die Hälfte der Nationen war und aufgrund des Berufsbildes eigentlich alle die Sprache mehr oder minder muttersprachlich gesprochen haben und dann auch andere kulturelle Hintergründe haben. Also da ändert sich schon viel, auch durch die Zuwanderung, die wir in Deutschland zum Glück haben, weil wir ansonsten neben der kulturellen Bereicherung, die wir dadurch erfahren, gar nicht in der Lage wären, unsere Arbeit hier zu verrichten. Aber es sind aus meiner Sicht eben auch gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu beitragen, dass die Konflikte auf eine andere Art und Weise in Unternehmen landen. Also ein Punkt dafür, der das auslöst, ist für mich der immer stärkere Einfluss auf den Diskurs, den wir haben, von sozialen Medien, in denen dieser Diskurs eben in einer ganz besonderen Art und Weise stattfindet oder auch nicht stattfindet. Also mit Meinungsblasen, in denen Menschen sich bewegen, die führen natürlich dazu, dass man viel weniger damit konfrontiert wird, dass andere Menschen eine eigene Meinung haben, die vielleicht zumindest mal überdenkenswert sein könnte, weil ich damit gar nicht mehr konfrontiert werde. Und Es gibt Stellen, wo das dann noch aufeinander trifft. Es sind weniger als früher die Vereine, die alle nicht mehr den Zulauf haben. Es sind weniger die Parteien, die generell nicht mehr den Zulauf haben, und die Kirchen erst recht nicht aus gleichem Grund. Aber am Arbeitsplatz lässt es sich eben kaum verhindern, dass man mit Menschen zusammentrifft, die zu grundlegenden Themen eine andere Einstellung haben. Und wenn der Diskurs nirgendwo anders stattfindet, da findet er dann statt.
Jetzt sind da Unternehmen genau diese Schnittstelle zwischen den verschiedenen Systemen. Also du hast schon einige angesprochen, Judith. Die Konflikte in Unternehmen gehören aber eigentlich ja zum Standard, zur Standardaufgabe. Also aus Konflikten entsteht ja auch unglaublich viel Gutes, entsteht Energie, entstehen Lösungen und so weiter. Was hat sich denn da verschoben in den letzten Jahren?
Verschoben hat sich, dass die gesellschaftliche Spannung zugenommen hat und dass wir diese Themen, wie Jörg es gerade gesagt hat, eben jetzt in der Organisation verhandeln und die Organisation eben als Spiegel dieser gesellschaftlichen Dimension fungiert. Was du anspielst, ist, dass eben Organisationen in dem Moment, wo sie arbeitsteilig funktionieren, immer erstmal Spannung erzeugen, weil dann das Marketing machen will, sobald wir ein Marketing haben, und dann die Buchhaltung sagt oder Finance sagt, nee, aber so viel Geld für bunte Bilder finde ich eigentlich nicht so eine gute Idee. Also in dem Moment, wo wir Arbeit teilen, wird die Organisation komplex und am Ende passt das Ganze dann eben weniger zusammen als die Summe seiner Teile. Also Organisationen sind auf Spannung sowieso angelegt und müssen konfliktär sein im Prinzip. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Das ist erstmal Antrieb von Organisationen und Konsequenz aus Arbeitsteilung. Aber wenn natürlich diese eh schon in organisational angelegten Konflikte und Spannungen noch eh schon nicht besonders gut moderiert und bearbeitet werden, weil die Organisationsstruktur an vielen Stellen bestimmte Folgeprobleme auslöst, weil man vielleicht eine Führungsstruktur hat, die gar nicht gut funktioniert, oder weil man eine multidimensionale Matrix hat, in der man im Zweifel gar nicht mehr weiß, wer einen führt, dann funktioniert das eben mit den zusätzlichen Konflikten, die jetzt am Arbeitsplatz auftreten, erst recht nicht so. Und das ist so ein bisschen dieses Zusammenspiel von Organisationen als einem Sozialsystem, von Gesellschaft als einem anderen und von den gesellschaftlichen Teilsystemen, die so ein bisschen in der Organisation kulminieren und da moderiert werden müssen eigentlich.
Also wir sind sehr schnell bei dem Führungsthema. Da würde mich ganz konkret mal interessieren, wie erreichen dich solche Konflikte eigentlich? Erst wenn es eskaliert, oder kriegt man schon so ein Grundrauschen mit, oder wie läuft das bei Burger King?
Auf allen möglichen Ebenen. Also das hängt natürlich von jeder Führungskraft ab, wie visibel und mobil sie in der Organisation ist, ob sie solche Konflikte und wo sie solche Konflikte mitbekommt. Wer also nur in seinem Büro sitzt und nur Berichte liest, sage ich mal überspitzt, der wird das nicht mitbekommen. Wer aber in der Organisation mobil ist und den Dialog sucht, der bekommt das schon mit. Und dann gibt es technische Möglichkeiten, das zu tun, von organisierten Foren des Austauschs bis hin zu Whistleblowing-Hotlines, die viele Unternehmen ja mittlerweile haben. Wo dann Punkte hochkommen, bei denen man merkt, da steckt vielleicht noch ganz anderes hinter. Und dann ist es aber der Dialog, mit den richtigen Leuten zu reden, um zu verstehen, was in der Organisation vor sich geht. Ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass ich alle oder die überwiegenden Anzahl dieser Konflikte mitbekommen würde. Aber ich habe ein hohes Problembewusstsein dafür, dass die da sind. Also das, was Judith eben geschildert hat, wie die Herausforderungen in den Organisationen damit sind, umzugehen, das trifft ja auf die zusätzliche Komponente, dass das Umfeld Konflikte produziert, die so lange auch nicht da waren. Also der Überfall auf Israel oder der Angriffskrieg auf die Ukraine, wir hatten ja lange keinen Angriffskrieg oder keinen Krieg mehr in Europa. Den haben wir jetzt. Und das führt dann bei sehr international aufgestellten Organisationen dazu, dass im Zweifelsfall eben ein Mensch aus der Ukraine neben einem Mensch aus Russland am Band oder bei uns an Bord steht und einen Burger baut. Und die sehen sich auf einmal mit dieser Situation konfrontiert. Und das bringt dann Herausforderungen für die Führungskräfte, weil wir über Führungskräfte sprechen. Wie manage ich eigentlich so einen Konflikt, oder zumindest wie gehe ich mit diesem Konflikt um? Erstmal, wie erkenne ich, dass er da ist, selbst wenn er nicht ausgesprochen ist? Das kann ja auch passieren. Und wie versuche ich dann, mit diesem Konflikt umzugehen? Und klassische Konfliktmanagement-Trainings gab es schon immer. Die sind in den Grundmechaniken sicherlich auch nach wie vor gültig. Aber es verschieben sich die Konflikte, und damit muss man damit anders und aktiver umgehen auch.
Was ich ganz schön finde, ist, diesen Begriff Konflikt eigentlich mit reinzubringen, weil soziologisch würde man sagen, mit dem Systemtheoretiker, den ich mich viel beziehe, Niklas Luhmann, dass Konflikte die Unangemessenheit der eigenen Strukturen an die Umweltbedingungen signalisieren. Also, das ist das, was du beschreibst. Also, da ist draußen was passiert und wir, die Organisation als System, haben nicht die passenden Strukturen dafür. Und deswegen eskalieren die Konflikte. Und das ist halt eine interessante Perspektive, sich zu fragen, wie müssen wir Organisationen bauen, strukturell bauen, damit wir das besser moderieren können. Und drumherum schummeln kann man sich in der Situation, in der wir gerade sind, irgendwie nicht mehr.
Finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du gerade aufmachst, denn mein Gefühl wäre, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, dass er auch durch die Digitalisierung und durch die Medien tatsächlich diese Konflikte stärker als früher in die Unternehmen reinschwappen. Ja? Also früher hat keiner im Unternehmen ein Handy gehabt oder man durfte das Handy nicht benutzen. Das ist in manchen Berufen immer noch so. Aber die meisten sind da ständig online, tragen. Also es gibt eine enge Verwobenheit. Würdet ihr das ähnlich sehen? Also dass ihr praktisch Konflikte in die Unternehmen reingetragen bekommt, die da eigentlich gar nicht originär da sind, aber mit denen sich das Unternehmen eben auseinandersetzen muss?
Ja und nein. Also das Nein bezieht sich darauf, dass es, glaube ich, nicht damit zusammenhängt, dass während der Arbeitszeit oder in Pausen aufs Handy geguckt wird und dann der Trigger gesetzt wird. Das Ja, weil natürlich die Verfügbarkeit von Informationen, und zwar oft eben auch wegen mangelnder Medienkompetenz nicht richtig gewerteter Informationen, die gerade über die sozialen Medien gespielt werden, dazu führen, dass sich Meinungen bilden, Verhaltensmuster begründet werden, die dann in den Organisationen aufschlagen. Und das Problem ist weniger, dass das um die Arbeitszeit herum passiert, als dass es generell passiert. Während der Arbeitszeit ist auch ganz spannend. Das ist eher etwas, was meiner Wahrnehmung nach den Konflikt, wenn wir über Diversität reden, in der Dimension Alter hervorruft. Also ich habe es mehrfach erlebt, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus vorgesetzten Rollen heraus jüngere abmahnen und kündigen wollten, weil sie während der Arbeitszeit mal eben aufs Handy geguckt haben. Und das ist dann eine ganz andere Art von Konflikt, wesentlich weniger existenziell als das, was wir eben beschrieben haben mit dem Ukraine-Krieg. Aber es ist eben schon auch ein Konflikt im Unternehmen, den man irgendwie verstehen und lösen muss. Und da reicht es nicht zu sagen, das kann man heute gar nicht mehr vernünftig verbieten, wenn man mit jungen Menschen arbeiten möchte. Man muss halt gucken, dass man es vernünftig kanalisiert. Oder aber andersrum die Ansage zu machen, die dann an der anderen Seite des Konfliktes zu Problemen führt. Also da ist es so, aber es ist eher die Art und Weise, wie sich unser Medienkonsum und unsere Informationsgewinnung in den letzten Jahren verändert hat, als der Gebrauch am Arbeitsplatz.
Es gibt ja auch mehr Sichtbarkeit für Themen, natürlich einmal im Arbeitsplatz, wie ihr das gerade gesagt habt, weil man zum Beispiel aufs Handy guckt, aber umgekehrt ja auch. Also uns wurde in der Studie zum Beispiel berichtet, dass man sich als Unternehmen die Frage stellt, wie geht man damit um, wenn man entdeckt auf Facebook oder auf Instagram, dass man Personen in der Organisation im Kundendienst hat, die die AfD unterstützen und sich rechtsradikal äußern auf Social Media. Kann ich die in meinem Kundendienst behalten? Geht mich das was an, wenn ich das sehe, was die da tun? Also das sind ja auch so Grauzonen, die man irgendwie ausleuchten muss jetzt, so eine Haltung entwickeln muss.
Wie weit ist das privat? Wie genau. Weit wirkt das ja. rein? Genau. Wie verhält man
ja.
sich denn dann?
Genau, wie ist denn, ja, das ist, da kann ich jetzt arbeitsrechtlich nicht beantworten, musst du eher tun. Aber das ist eben einfach organisationsgestalterisch und auch soziologisch die spannende Frage. Wo verläuft die Grenze zwischen Privatleben und Berufsleben? Ne? Der Arbeitgeber findet das super, wenn sich die Menschen im Social Internet der Organisation auch persönlich äußern und zeigen, wo sie ehrenamtliches Engagement machen, was sie so tun, dass man sieht, man ist als Mensch präsent in der Organisation, aber eben nicht, wenn es um politische Diskurse geht. Umgekehrt findet der Arbeitgeber das super, wenn man privat auf LinkedIn oder auf Instagram seine Schauseite poliert und zeigt, was man alles Tolles beim Marathon der Firma mitgelaufen und dies und das und jenes. Aber wenn man dann dort problematische Äußerungen macht, wie soll man das sanktionieren? Also das sind, finde ich, ist eine blurry Situation.
Ja, wie ist das rechtlich? Darf man da einschreiten? Darf man sagen, geht nicht? Löscht das?
Also es gibt ja immer so zwei Themen, die im Unternehmen jede Diskussion killen. Das eine ist, das geht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht und das andere ist, das geht aus rechtlichen Gründen allgemein nicht.
Stimmt.
Oder das haben wir schon mal gemacht.
Ja gut, das ist das Generalargument und wo kommen wir dahin? Aber Spaß beiseite, für mich ist das keine rechtliche Diskussion. Und Judith beschreibt das Dilemma aus meiner Sicht sehr gut, in dem sich alle Unternehmen befinden. Einerseits möchte man natürlich gerne auf Social Media präsent sein und freut sich auch, wenn Mitarbeitende sich dort erkennbar als Mitarbeitende eines Unternehmens so äußern, wie man das möchte. Andererseits gefällt einem aber manches nicht, was dort passiert. Und das ist eine total schwere Gratwanderung. Meine persönliche Sicht der Dinge ist, es gibt einen gewissen Rahmen, der nicht überschritten werden darf. Und solange das so passiert, ist das eben die Pluralität, die in einem Unternehmen besteht. Und wenn in Deutschland 15% oder 20% eine bestimmte Partei wählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es im Unternehmen auch mehr als nur 1% ist. Aber es gibt bestimmte Kernwerte, bei denen das Unternehmen aus meiner Sicht klar sagen muss, das sind wir nicht, so möchten wir auch nicht in der Öffentlichkeit erscheinen und wir möchten auch nicht, dass jemand, der mit dem Unternehmen assoziiert wird, sich so äußert. Und das sind zum Beispiel Fragen wie Antisemitismus, Homophobie, Rechtsradikalität, Ausländerfeindlichkeit, wo es klare Grenzen gibt und ein Unternehmen sagt, sorry, da sind wir nicht. Und wenn du in deinem Account zu erkennen gibst, dass du für das Unternehmen aktiv bist und dich dort nicht nur rein privat äußerst, sondern eben auch Dinge aus deinem Mitarbeiterleben kommunizierst, dann möchten wir das nicht. Und wie das rechtlich geht, ist dann die nächste Frage. Für mich ist das eine herausfordernde Aufgabe für die Führungskraft, mit dem Mitarbeitenden darüber zu sprechen und zu sagen, hört mal zu, wir haben als Unternehmen diese und jene Werte. Du kannst dazu eine andere Meinung haben, dann musst du dich selber hinterfragen, ob du im richtigen Unternehmen bist. Aber wenn du dich gegen diese Werte positionierst, dann stellst du dich damit gegen das Unternehmen. Und in dem Moment, wo du das öffentlich machst, dann überschreitest du irgendwann auch eine rote Linie. Und diesen Dialog zu führen, ist nicht einfach, aber aus meiner Sicht ist es erforderlich.
Und was ich halt daran total spannend finde, weil du es jetzt auch einen schönen Punkt genagelt hast, ist, es wird halt das Verhältnis von Organisation und Organisationsmitglied neu verhandelt. Von Menschen in Organisation. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Humanisierung der Organisation, wie man den Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Und das habe ich vor ein paar Jahren geschrieben. Und das Plädoyer, passt mal auf, guckt nicht immer auf die Person in der Organisation, weil Organisationen den Reflex haben, ungelöste Organisationsprobleme auf die Personen zu lasten, die in ihnen arbeiten. Ja? Und die meisten werden das nicht dafür bezahlt. In der Organisationsspitze ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Aber dort, wo das in der Messbasse passiert, auch oft eher nicht. Und da hat sozusagen aus einer soziologischen Perspektive würde man sagen, dass ganz viel von Persönlichkeit, von Menschlichkeit, vom Charakter, von der Eigenschaft, von dem alles, was psychische Gesamtmensch ausmacht, eigentlich nicht Teil der Rolle in der Organisation ist, im Arbeitsvertrag, sondern dass man eben sehr gut damit weiterkommt, Organisationen besser zu machen, indem man wirklich auf die Organisationsstruktur guckt und auf die Verfasstheit des Systems. Also wie Irvin Goffman es sagen würde, es geht nicht um den Menschen in Situationen, sondern um Situationen und ihre Menschen. Ja? Also das ist, wenn wir soziologisch auf Organisationen schauen. Und da sollten wir jetzt bei diesem Thema polarisierte Diskurse eben extrem vorsichtig sein, dass wir jetzt sozusagen an der Stelle immer wieder an diese Grenze kommen und eben schauen, was ist die Organisationsverantwortung. Da finde ich, bist du einfach wirklich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie man das denken kann. Und wie kann man aus Organisationsperspektive die Verantwortung übernehmen und gleichzeitig auf die Organisation schauen und nicht die einzelnen Menschen sozusagen in die Schusslinie nehmen mit ihren Meinungen so stark. Und ich glaube, das ist eine... Wenn es gut läuft, dann verhandeln wir dieses Verhältnis auch nochmal neu jetzt.
Ja, finde ich aber ganz spannend, weil die letzten Jahre ja eine sehr starke Fokussierung auf den Menschen als Individuum gebracht
haben.
Deswegen
habe ich das Buch geschrieben.
Wir haben auch gerade, ja, wir sitzen hier auf der Work Awesome. Das ist auch, wenn man jetzt in die Publikumsbeiträge heute reinschaut, dann haben wir immer diesen Widerstreit zwischen Leadership-Führung oder versus, wollen wir doch nicht alle agil und basisdemokratisch und auf Augenhöhe sein und so weiter. Also Frage, sind wir denn noch konfliktfähig genug in der Organisation, um auch unangenehme Dinge, die du beschrieben hast, also das ist nicht okay und ich möchte mit dir nicht zusammenarbeiten unter diesen Prämissen, um so etwas überhaupt noch zu formulieren? Oder versuchen wir gerade sehr stark auch die Mitarbeitenden erstmal reinzubekommen, zu halten, zu pampern, zu schauen, weil wir auch diesen großen Mangel haben? Wie erlebt ihr das? Hat sich das verändert?
Ich glaube, alles, was du beschreibst, ist richtig. Wir haben ja keinen Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel. Und das heißt, jedes Unternehmen ist natürlich froh, wenn es Mitarbeitende hat, die das, was inhaltlich gewollt ist, gut abdecken können. Und gleichzeitig ist das aber dann der Lackmustest dafür, wie wertig sind mir meine Werte, wie ernst meine ich das und bin ich bereit, Überschreitungen von Grenzen zu akzeptieren oder nicht. Meine Sicht der Dinge ist, wenn Grenzen verletzt werden, dann bedarf es im Sinne der Glaubwürdigkeit einer klaren, wahrnehmbaren Reaktion und Handlung. Denn wenn das nicht passiert, dann brauche ich im Unternehmen überhaupt nicht mehr über Werte zu sprechen oder über Grenzen zu sprechen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich in dem Kontext bewegt, ist, bestimmte Verhaltensweisen haben ja immer auch Einflüsse auf die Organisation. Und wenn wir über Wirtschaftsorganisationen reden, auf den wirtschaftlichen Erfolg dieser Organisation. Also ganz konkret, wenn Menschen sich positiv dazu äußern, dass in bestimmten Bereichen Deutschlands zu nachtschlafender Zeit mit Fackeln durch die Gegend gerannt wird und der rechte Arm erhoben wird, dann muss man schon sagen, ja, aber das führt dazu, dass wir keine ausländischen Fachkräfte kriegen werden und diesen Teil Deutschlands weiter deindustrialisieren werden, weil eben die Wahrnehmung außen ist, dass man hier nicht willkommen ist. Und das heißt, im Grunde genommen, indem ihr das gutiert oder nicht kritisiert, gefährdet ihr neben allem anderen, was moralisch und ethisch problematisch ist oder inakzeptabel ist, gefährdet ihr euren eigenen Arbeitsplatz und die Existenz dieses Unternehmens und damit der Region. Und das ist schon ein Punkt, den man im Dialog machen kann, möglichst unaufgeregt und wenig persönlich angreifend, sondern im Sinne der Sachdiskussion. Ja. Und wenn wir uns angucken, wie sich die Anzahl der Arbeitskräfte in Deutschland entwickelt hat, also im letzten Jahr ist das Bevölkerungswachstum, das Beschäftigungswachstum netto zu mehr als 100% nur durch ausländische Arbeitskräfte gedeckt worden, weil die Beschäftigung deutscher Staatsangehöriger durch demografischen Wandel gesunken ist. In den nächsten Jahren, 10 Jahren, werden ungefähr 5 Millionen Menschen, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig erinnere, mehr aus dem Arbeitsleben ausscheiden, demografisch als reinkommen. Das heißt, wir können ohne eine idealerweise intelligente Zuwanderung hier unseren Wohlstand, unseren Lebensstandard und unser System nicht halten. Und das zu verdeutlichen und greifbar zu machen gegenüber Populismus und dumpfen Getöse, ist eben eine Aufgabe, die Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer haben.
Und da gehört ja auch dazu, das habt ihr vorhin auch angesprochen, dass wir eben stark auch in Social Media getriebene polarisierte Debatte haben, dass man in seinen Bubbles bleibt, dass man selbstbestätigend liest oder wahrnimmt. Und dann ist eben der Ort, das Unternehmen eins, wo man sozusagen auch in diesen Diskurs wieder gehen kann. Wir haben ja auch nichts anderes. Ich meine, wir können irgendwie Bürgerinitiativen, will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir es nicht tun sollen, aber machen, wo wir sagen, hier gibt es Diskursräume, aber wer geht denn dahin? Ja, also das ist sozusagen so ein kleiner Teil von den Menschen, und das ist schon der diskursfähige Teil der Menschen, der sich in diese Diskursräume begibt. Und das Unternehmen oder ein Unternehmen ist ein zentraler Diskursraum, ein zentraler gesellschaftlicher Diskursraum. Und dort wieder streiten zu lernen und konfliktfähig zu sein. Und zwar, wie du es beschrieben hast, auf Sachebene, auf Argumenteebene und auch auf Grundlage der Arbeitsteiligkeit der Organisation, der Strukturiertheit und Verfasstheit der Organisation. Das ist ein hehres Ziel, aber ist sowieso nötig. Schon für die Organisationsgestaltung nötig, schon für Transformationsvorhaben nötig und für dann gesellschaftliche Transformation sowieso.
Die Realität laut Studie sieht anders aus. Je subjektiv wir mehr Krisen empfinden, desto mehr rufen wir nach autoritärer Führung. Könnte auch den Erfolg von Donald Trump erklären. Sollte sich eine Führungskraft dann entsprechend ebenso verhalten?
Nee, also ich würde nicht sagen, dass das die Diagnose ist. Die Diagnose ist, dass in Krisen, immer wenn in Organisationen kein Programm dafür da ist, keine Struktur dafür da ist, etwas zu bewältigen, dann gucken Organisationsmitglieder häufig auf die Hierarchie. Das darf man aber auch Hierarchie und Führung nicht verwechseln. Gucken erstmal auf die Hierarchie oben und wollen und erwarten Richtungsweisung. So. Das hat Führungskräfte im Top-Management, auf C-Level, im Rahmen unserer Studie haben wir uns jetzt das erzählt, in ein Dilemma gebracht. Weil auf der einen Seite will man sich äußern, will man etwas sagen, auf der anderen Seite darf man das nicht so tun, dass man den Konflikt anheizt in der Organisation. Das ist sozusagen gar nicht so leicht. Also darum kann man dann schon ringen. Und es geht, glaube ich, nicht um autoritäre Führung oder um Autorität unbedingt, sondern um den Versuch zu verstehen, was ist die Erwartung der Organisation? Also wo ist vorne? Wie gehen wir damit um? Und dann hilft es gar nicht unbedingt, wenn der CEO oder die CEO sich äußert für die konkrete Situation, in der ich mich dann am Werkstuhl befinde oder im Meeting befinde. Aber es gibt doch ein Stück weit Erwartungssicherheit und Richtung vor. Und deswegen ist beides notwendig. Es ist notwendig, dass man die Haltung aus der Organisationsspitze erlebbar macht, wie du das formuliert hast. Und es ist notwendig, dass auf der Ebene, in der die Konflikte auftauchen, Führungsmittel im Prinzip dafür da sind, diese Konflikte auch zu lösen und zu moderieren. Weil man sich sonst auch zum Beispiel als Führungskraft im Mittelmanagement oder als Gruppenleitung auf einem Werksgelände als Führungskraft auch disqualifiziert, wenn man die Themen nicht eingehegt bekommt. Da braucht man irgendwas in der Hand für. Und es hört sich so logisch an. Ja, da muss man die Führungsmittel was in die Hand geben. Aber wenn man sich das empirisch anschaut, dort, wo wir uns Führungsstrukturen in Organisationen oft anschauen, weil die nicht gut funktionieren und das dann unser Job ist als Metaplan, dann stellen wir eben sehr häufig fest, man hat eine Führungsstruktur geplant und da von den Leuten, von denen man etwas erwartet, nämlich zum Beispiel für Qualität und Arbeitssicherheit zu sorgen, die können das gar nicht umsetzen, weil die für die Schicht irrelevant sind. Die sind für die Schicht so irrelevant, dass die nicht mehr wissen, wann die neue Lieferung kommt oder was der Kunde als nächstes will. Du brauchst jeden anderen mehr. Die Werkzeuge, die er bereitstellen, die etwas reparieren können und so weiter. Aber du brauchst nicht deine Schichtleitung. Aber die sind die Qualität und Arbeitssicherheit umsetzen sollen. Und das sind dann häufig Phänomene, wo man dann merkt, auf einmal fangen alle Schichtleitungen an zu schreien. Alle auf allen Werken gleichzeitig. Und dann kann man sich fragen, wie haben wir das denn geschafft, dass man die gleiche pathologische Persönlichkeitsstörung über alle Schichtleitungen rekrutiert hat? Oder man überlegt sich, vermutlich haben wir denen nichts in die Hand gegeben, das, was wir von ihnen wollen, auch durchzusetzen. Ja. Und wenn man das als Phänomen sowieso sieht in Organisationen ständig, dass wir von Leuten Führung erwarten, die wir nicht dafür ausstatten, dann wird es mit solchen Themen, die sozusagen nicht das Kerngeschäft der Unternehmung betreffen, Waschmaschinen herzustellen, sondern die gesellschaftlichen Themen sind extrem schwierig. Und das ist das, was mich auf der einen Seite sozusagen wenig zuversichtlich stimmt, weil Organisationsgestaltung sowieso schon ein bisschen hinterher manchmal nicht sozusagen mit der Genauigkeit gemacht wird, mit der man sich das wünschen würde. Aber andererseits zuversichtlich stimmen darf, weil man Organisationsgestaltung überhaupt als Mittel hat.
Jetzt sind wir hier in der perfekten Blase. Also wo wir hier nur Menschen versammelt haben, die sich genau darüber Gedanken machen. Jörg, wie macht ihr das dann? Weil ihr seid ein ganz dezentrales Unternehmen. Ihr habt ja nicht ein Werk, nicht zwei Werke, sondern tausende von Werken sozusagen, wo jeden Tag Entscheidungen getroffen werden müssen und die Menschen am Band tatsächlich stehen vor dem Kunden. Wie bringt ihr das dorthin?
Ja, ich möchte zunächst mal nochmal das, was Judith gerade gesagt hat, aufgreifen, weil das, glaube ich, so fundamental ist. Und dann komme ich aber gleich dazu. Und fundamental richtig ist, wenn du noch einen halben Schritt weiter zurückgehst und dich fragst, warum ist das eigentlich so? Also warum werden Führungskräfte in bestimmten Situationen nicht mit dem ausgestattet, was sie brauchen? Dann ist wahrscheinlich oft eine der Ursachen oder die wesentliche Ursache, dass das Problem überhaupt nicht erkannt ist. Und deswegen ist ja so ein Gespräch wie unseres heute hier, was eine gewisse Reichweite erzielt, oder die Work Awesome, die hier stattfindet, so wichtig, damit alle, die in Verantwortung in Unternehmen sind, verstehen, was da gerade passiert und den Impuls bekommen, dass bestimmte Dinge, die bei ihnen im Unternehmen passieren, auch daran liegen könnten, dass dort Konflikte sind, die nicht gelöst sind und bei denen die Führungskräfte nicht dafür ausgestattet sind, weil ihnen gar nicht mal bewusst ist, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und deswegen ist die Bewusstmachung der Situation der erste Schritt vor der Ausstattung und vor der Lösung. Und das ist was in der Tat in einem Unternehmen idealerweise dann strukturiert passiert. Und das ist eine der wenigen Situationen, wo es wahrscheinlich zumindest top-down getragen sein muss. Ob es top-down initiiert ist, ist eine andere Frage, aber es muss entweder intrinsisch oder von außen motiviert in der oberen Führungsebene ankommen und von dort wieder in die Organisation kommuniziert und gespiegelt werden. Und das ist sicherlich eine wichtige Rolle, die einen CEO hat in jeder Organisation, aber insbesondere in der Flächenorganisation. Denn machen wir uns nichts vor, ich kann in mehreren hundert Außenstellen gar nicht die Kultur selber persönlich unmittelbar prägen, sondern ich kann nur einen Gesamtkontext schaffen, in dem ich meinen Beitrag dazu leiste, Führungskräfte auszuwählen und zu entwickeln, die diese Aufgabe dann übernehmen. Weil die Ubiquität ist ja rein physisch schon gar nicht möglich. Und das geht über Dialog, das geht über glaubhafte Prämissen, die gesetzt werden und die dann auch umgesetzt werden. Und interessanterweise, das ist eine ganz alte Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich schreibe seit über 10 Jahren ein eigenes Blog. Und mich hat am Anfang total überrascht, dass die meisten Klicks aus dem eigenen Unternehmen kamen. Das konnte man aus der IP erkennen. Und mit Kommunikationsspezialisten im Gespräch haben die gesagt, naja, wenn du etwas auf deinem eigenen Blog schreibst und dich damit der Öffentlichkeit öffnest und der öffentlichen Diskussion auch stellst, dann hast du eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn du den CEO-Newsletter rausschickst, wo du sagst, hör mal, wir sollten mal das und jenes machen. Insofern glaube ich, dass eben auch solche Gespräche wie heute einen Beitrag dazu leisten können oder andere auch öffentliche Beiträge einen Beitrag dazu leisten, dass die Organisation wahrnimmt, oh, okay, das ist also ernst gemeint und da gibt's eine Problemsituation, der wir uns stellen müssen.
Dann habt ihr ja nicht nur mit Konflikten innerhalb des Unternehmens zu tun, sondern ihr habt auch Kunden. Der Kunde ist König, aber er verhält sich leider auch nicht immer so. Die kann man schwer erziehen. Wie geht man da an sowas ran?
Genauso, wie ich es eben gesagt habe, aus meiner Überzeugung heraus, nämlich mit klarer Kante. Ich erinnere mich an eine Situation, die ich in meiner Zeit als CEO von Apollo Optik hatte. Da hatten wir eine Mitarbeiterveranstaltung und mit Filialleitungen. Und weil ich einen etwas flapsigen Kommentar in Richtung AfD gemacht habe, habe ich damit offensichtlich das Feld bereitet, dass eine Filialleitung mich dann im Dialog fragte, wie sie damit umgehen solle, wenn Kunden sich rassistisch gegenüber ihren Mitarbeitenden verhalten. Okay, was konkret? Und dann wurde eine Situation geschildert, dass ein Kunde gesagt hat, von der mit dem Kopftuch will ich mich nicht bedienen lassen. Ich hätte gern jemand anderen, ja. Und da war ich etwas naiv und habe in den Raum gefragt, okay, ist das noch jemand schon mal passiert? Und dann gingen mehrere Hände hoch und dann wurden fürchterliche Dinge erzählt. Und dann habe ich nach sehr kurzem Nachdenken gesagt, okay, die Lösung ist relativ einfach. Wenn sich jemand so verhält und nicht bereit ist, sich sofort zu entschuldigen, dann können wir ihn rausschmeißen, weil auf den Umsatz verzichten wir gerne. Und dann habe ich hinterher eine E-Mail an, weil das eine regionale Veranstaltung war, an alle Filialleitungen und alle Führungskräfte geschrieben und habe das nochmal wiederholt. Nun ist es nicht so, dass ich 1000-fach Beschwerden bekommen hätte, weil Kunden des Raumes verwiesen worden wären. Das ist sicherlich auch passiert, aber es gibt eine gewisse Selbstsicherheit in der Organisation, dass das ernst gemeint ist. Und dass man im Extremfall eben auch jemanden rausschmeißen kann und dafür das Backing hat. Und vereinzelt haben wir das gehabt. Übrigens witzigerweise, in einem ganz anderen Kontext ist das dann häufiger hochgekommen, nämlich in der Corona-Krise. Wir hatten das Unternehmen als systemrelevant. Die ganze Zeit über waren die Filialen weitestgehend geöffnet. Und dann kamen natürlich irgendwelche Corona-Leugner, die sich irgendwo einen Maskenattest gekauft haben und der Meinung waren, jetzt ohne Maske sich hier in den Optikerladen reindrängen zu müssen. Und wir haben da ein klares Haltsignal gesetzt und haben den Mitarbeitern auch gesagt, ihr könnt das. Und da gab es Beschwerden und dann haben sich Diskriminierungsstellen bei mir persönlich auch gemeldet und ein Riesensturm im Wasserglas. Wir haben gesagt, wenn jemand in der Situation ist und das Personal ist trotzdem bereit, das zu machen, dann können wir das außerhalb der Geschäftszeiten tun, wenn jemand bereit ist, sich diesem Risiko auszusetzen. In der Phase, wo ja keiner wusste, wie letal das Risiko auch ist. Aber wir haben auch Mitarbeiter, die Risikogruppen angehören und viele Kunden im Optikladen gehören eine Risikogruppe qua Alter oder Diabetes an. Und deswegen ist das unsere Entscheidung. Und wir lassen uns da auch nicht erpressen. Und wer das nicht will, der fliegt raus. Und wenn er dann Krach macht, dann macht er halt Krach oder sie. Und diese Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, in einem Unternehmen total wichtig, um Führungskräften, aber auch allen Mitarbeitern die Gewissheit zu geben, dass man in bestimmten Punkten standhaft sein kann.
Ja. Und was man daran halt sieht an dem Beispiel, du hast vorhin gefragt, Frank, warum gucken die nach oben? Ne? Es braucht Orientierung, das hast du genau richtig gesagt, von top-down, dass man sagt, unsere Haltung machen wir erlebbar durch diese und jene Regeln, die für uns gelten, zum Beispiel, dass man Kunden, die sich so benehmen, dem Laden verweisen kann. Und es braucht das breite Kreuz, dass man sagen kann, und damit leben wir dann, wenn wir dann diesen Umsatz verlieren. So, und es braucht aber eben auch die konkrete Situation, das Gespür für diese konkrete Situation, wo man weiß, wo schlägt der Konflikt auf. Und das ist, glaube ich, auch was man noch lernen kann, die meisten Organisationen noch lernen können, ein bisschen Organisationsdetektive zu werden und rauszufinden, wo knarzt es denn? Wo ist denn überhaupt, wo kommt denn diese Spannung hoch? Weil das haben wir in den Gesprächen, in der Studie gemerkt, dass man sich da dann auch selber durch die eigene Organisation ein bisschen fragen muss und mit einem offenen Ohr da längs laufen muss und rausfinden muss, wer verhandelt das denn? Weil man nämlich als, sage ich mal, Mitarbeitende oder Führungskraft gar nicht das Gefühl hat, dass das ein Organisationsthema ist. Man lastet sich das doch selber zu. Wenn man in einen Pausenraum reinkommt, da macht jemand einen rassistischen Spruch und man ist nicht schnell genug zu reagieren. Man hat ja selber das Gefühl, das ist ein persönlicher Bug. Ich war nicht schnell genug, ich habe die Sachen nicht parat gehabt. Ich als Führungskraft hätte wissen müssen, wie ich da reagiere und so weiter. Das heißt sozusagen, dieses Gespür braucht die Organisation auch, im Sinne deiner Analyse, die du eben angeführt hast, herauszufinden, wo schlägt denn der Konflikt genau auf.
Jetzt gibt es ja Konflikte, die sind relativ klar und eindeutig. Ja, das ist die Polarisierung relativ einfach, wie wir sie jetzt gerade auch gehabt haben. Aber es gibt auch viele Zwischentöne, viele Dinge, die man tatsächlich aushandeln muss, wie du es gerade erwähnt hast. Wie gelingt das dann auch gut in einem Unternehmenskontext, auch mit einer Führungsmannschaft, die ja sich dann danach breit hinstellen muss und sagen muss, ja, das trage ich mit, auch wenn es vielleicht nicht meine komplette Überzeugung ist. Also wie entsteht dieser Konsens?
Ich weiß nicht, Judith, ob du dafür aus dem Lehrbuch ein Beispiel hast. Ich hätte keine wirklich gute Blaupause dafür, wie das gelingt. Ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Empathie und ein Gefühl für die Situation, für das, was die Organisation wirklich bewegt, wo man die Entwicklung in der Organisation lassen kann und wo man das Thema an sich ziehen muss, um eine Richtung vorzugeben. Ich hätte dafür keinen systematischen Ansatz.
Und den systematischen Ansatz gibt es deshalb nicht, weil das ein interaktionales Geschehen ist. Und das ist das Interessante daran, dass ich eben ungelöste Organisationsprobleme oder solche, die Formalstruktur hinterlässt oder eben nicht regeln kann, wie polarisierte gesellschaftliche Diskurse, eben in dem Interaktionsgeschehen der Organisation niederschlägt. Und da bin ich ja nicht nur rein als Organisationsmitglied, sondern da bin ich auch zum Beispiel in meinem Fall als Soziologin, als Mutter, als Privatmensch, da bin ich jetzt sehr viele Rollen sind da vereint und welche springt jetzt an? So. Und was du, finde ich, an diesem Beispiel mit dem Verweisen aus dem Geschäft im Falle von rassistischen Übergriffen deutlich gemacht hast, ist, es war erst ein interaktionales Geschehen. Da hast du erst sozusagen auf Interaktionsebene verstanden, da ist ein Problem. Dann hast du das Problem systematisiert. Dann hast du dort interaktionale Richtung gegeben und es dann in eine Organisationsregel übersetzt. Und das ist der Clou, zu sagen, ich muss das interaktional einfangen und da kann ich es wenig systematisch. Da brauche ich dann Empathie, da brauche ich Interaktionsgeschick, da muss ich wach sein, kann ich nicht gerade eine durchzechte Nacht oder ein weckendes Baby neben mir gehabt haben. Ja, das ist einfach wirklich auch eine physische Verfassung. Und dann muss ich das aber übersetzen in Organisationsregeln. Und man kann das in Organisationen systematisch erheben. Man kann zum Beispiel mit soziologischen Kategorien dieses Unterleben der Organisation, das, was sozusagen im Informalen der Organisation geschieht, das kann man systematisch ausleuchten und sich das anschauen, wenn man das will. Dann versteht man, wie sozusagen die Interaktionslogik da innerhalb der Organisation mit der Verfasstheit der Organisation zusammenhängt. Und dann kann man auch strukturell, dann kann man immer nur auf der strukturellen Ebene ändern, weil alles andere bleibt appellativ.
Ich glaube, es gibt noch etwas, was man tun kann in Situationen, die weniger konfliktbeladen sind, als das im Moment kulminierend der Fall ist. Zwei Beispiele dazu. Vor einigen Jahren habe ich im Unternehmen angestoßen, dass wir eine Transgender-Richtlinie entwickeln. Wie gehen wir mit Menschen um, die ihr Geschlecht verändern wollen? Und das war eine super spannende Diskussion, weil das Erste, was kam, war, das sind aber doch sehr wenige. Habe ich gesagt, ja, stimmt, aber Minderheitenschutz lebt halt davon, dass es wenige sind, die man schützen will und nicht viele. Und da war so ein bisschen, ja gut, aber brauchen wir das als Unternehmen überhaupt? Und dann ist es halt gemacht worden, weil es auch ganz wenig Aufwand war. Ich sag mal, wir haben im Kern die von SAP genommen und weitestgehend Steel with Pride angepasst und umformuliert. Und das Ding war veröffentlicht und zwei Wochen später ist der Fall tatsächlich aufgetreten. Und dann bekam ich aus dem administrativen Bereich die Rückmeldung, Mensch, super, dass wir diese Richtlinie hatten. Wir haben das eigentlich für Quatsch gehalten. Aber jetzt wissen wir, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand seinen Namen ändern möchte und wann wir das in welchen Dateien wie machen können und wo wir was Behördliches brauchen und wo nicht. Das heißt, die Organisation ist in der Zeit, wo das ging, auf sowas trainiert worden, ein Stück weit, und kann dann mit solchen Konflikten umgehen. Und ein anderes Beispiel ist, das war auch bei Apollo, da kam das Marketing mit einer Anzeige, die mir zur Freigabe vorgelegt wurde, was mich misstrauisch gemacht hat, weil normalerweise habe ich die Anzeigen nicht zur Freigabe. Und ich habe dann sozusagen erst, nachdem ich die Frage stellen wollte, gesehen, warum das der Fall war. Das waren nämlich zwei Frauen, die sich geküsst haben. Und das war eine Anzeige zum Valentinstag. Und dann war mir klar, warum das Ding mir vorgelegt wurde. Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Und natürlich kam entsprechendes Feedback, wie man das erwartet, per E-Mail. Und das ist im Unternehmen natürlich auch bekannt. Das kommt dann über die Hotline. Dann geht das, in dem Fall ging es dann zu mir. Wie sollen wir antworten? Und dann habe ich demjenigen, der sich beschwert hat, eben geschrieben, ich würde mir doch wünschen, dass wir weniger aufgeregt damit umgehen, weil ein gewisser Prozentsatz der Menschen in Deutschland eben gleichgeschlechtlich liebend ist. Und wir haben bisher null Anzeigen mit gleichgeschlechtlichen Paaren gehabt. Das ist die erste. Und es gibt mit Sicherheit mehr als 0,1% der Menschen, die eben auf diese Art und Weise leben. Und warum sollen wir die nicht in der Realität abbilden, so wie wir anders in der Realität auch abbilden? Und das prägt dann schon die Diskussion in der Organisation. Aber das würde ich nicht in der Zeit machen, wo ohnehin schon salopp gesagt die Hütte brennt. Aber es gibt auch immer wieder, je nach Unternehmen, ruhigere Phasen, wo man die Organisation und damit auch alle Führungskräfte in die Situation reinbringen kann, zu lernen, auch über solche Fragen zu diskutieren. Und das entwickelt eine Organisation dann eben auch weiter.
Ja. Und soziologisch würde man sagen, das ist das Anpassen von Erwartungsstrukturen. Organisationen strukturieren sich über Erwartungen. Und entweder sind es formale Erwartungen oder es sind informale Erwartungen. Aber man erwartet, was die anderen erwarten. Von allem, was erwartet, ist immer sozusagen so eine Schlaufe von Erwartungen. Und das ist so ein emergentes Geschehen, was man nicht einfach wegentscheiden kann. Man kann das nicht einfach entscheiden. Aber man kann formale Erwartungen einführen und Momentum schaffen, die diese Anpassung der Erwartungsstrukturen ermöglicht. Und das ist Organisationsgestaltung und fällt eben häufiger aus dem Blickfeld, wie subtil das eigentlich teilweise ist, wenn man immer nur an große Reorganisationen, große Strategieveränderungen denkt.
Hm? Nun prägt uns Arbeit sehr. Wir verbringen einen großen Teil unserer Zeit bei der Arbeit. Wenn man das gut löst, hat das eine Chance, dass es in die Gesellschaft wieder zurückwirkt.
Ja, also weil Organisationen eben der mächtigste Mechanismus sind, den wir haben. Also Organisationen ist das Einzige, was wir haben, um Gesellschaft zu prägen. Man kann natürlich Recht in Anschlag bringen und Politik, aber auch das wird organisational vermittelt getan. Also wenn wir uns aufregen über machtbesessene PolitikerInnen, dann sind das auch Parteiorganisationen, die diese Machtzentrierung hervorbringt. Auch das sind Organisationen. Oder wenn wir uns aufregen über langsame Verwaltung, auch das sind Organisationen. Und deswegen haben wir nichts anderes. Also wir haben sozusagen in dieser funktional differenzierten Gesellschaft drei Systemebenen, Interaktionen, das sind so Kommunikation unter Anwesenheit wie jetzt. Die sind gleich vorbei, wenn wir aufgehört haben zu sprechen und haben relativ wenige Komplexitätsverarbeitungsmöglichkeiten, weil immer nur eine Person gleichzeitig reden kann. Sonst versteht man uns nicht mehr. Und dann haben wir die Gesellschaft als allumfassendes Sozialsystem, das sozusagen alle kommunikativ füreinander erreichbaren Handlungen umfasst und alles, was wir so sind. Aber gestalten können wir eigentlich am besten Organisationen und die wirken auf die Gesellschaft zurück. Und die können wir am besten gestalten, weil nur Organisationen in der Lage sind, über ihre eigene Verfasstheit zu entscheiden, qua Formalstruktur. Die können quasi ein eigenes Recht schaffen innerhalb der Organisation. Und die können die Mitgliedschaftsbedingungen an diese formale Erwartung knüpfen und sagen, wenn du das nicht einhältst, dann kannst du halt gehen.
Weil das, was Judith sagt, ist ja gerade das Positive für Unternehmerinnen und Unternehmer auch. Sie sind in der Lage, eben Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen zu nehmen, zu gestalten. Das stellt natürlich hohe Verantwortungsherausforderungen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Möglichkeiten, die gesellschaftliche Realität mitzubestimmen. Und das ist das, was Unternehmerinnen und Unternehmer schon immer gemacht haben. Und da sollte sich auch niemand wegducken.
Dann hoffe ich sehr, dass alle Unternehmen sich das zu Herzen nehmen und ihrer Verantwortung gerecht werden. Hattest du noch eine?
Ja, ich finde es ganz faszinierend, was wir hier gerade gemacht haben. Weil wenn ich mir anschaue, wo gehen die Menschen abends hin? Zu den Tankstellen? In eure Filialen. Also da erreichen wir die Menschen, weil sie einen Raum suchen, einen Platz suchen und diesen Raum zu gestalten, auch den Kreis wieder zu schließen, wie wollen wir den denn gestalten und wie wollen wir als Unternehmung sein, mit welchen Menschen wollen wir wie zusammenarbeiten, aber auch zusammenleben an dieser Interaktionsstelle, fand ich ganz schön, das heute anzuschauen. Vielen Dank für diese perfekte Symbiose aus Wirtschaft und Wissenschaft. Das ist genau das, was DigDeep normalerweise mit Frau Gekreuter macht. Danke also auch für die Einschätzungen aus einer theoretischen Sichtweise heraus. Das hat sehr geholfen. Schön, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank.
Ja, für die Einladung.
Danke auch. Ja, danke fürs Gespräch.
Soweit also das Gespräch zum Thema Markenbildung und der Frage, wie Unternehmen mit den Folgen der gesellschaftlichen Polarisierung umgehen. Wenn ihr sie noch nicht gehört haben solltet, empfehle ich euch natürlich die Episode mit Ann-Kathrin Buhl, die ich vorhin erwähnt habe, von vergangener Woche, in der sie den Begriff Employer Branding erklärt und damit den Startpunkt für unsere fünfteilige Serie setzt. Scrollt dafür einfach in eurer Podcast-App nach unten zur nächsten Episode. Meist findet sie sich da. Wo auch immer ihr uns hört, ob Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify oder YouTube Music, folgt uns doch gern und teilt diesen Podcast, wenn er euch denn gefällt, mit Freundinnen und Freunden oder in eurem Netzwerk. Denn das unterstützt tatsächlich uns und unsere Arbeit hier von den Brand 1 Kolleginnen und von Detektor FM und hilft uns einfach, weiter diesen Podcast zu machen. In der kommenden Woche tauchen wir dann noch tiefer ein in das Thema Employer Branding, dann am Beispiel vom Traditionsunternehmen Melitta, das ja zurückgeht auf die Erfinderin des Kaffeefilters, Amelie Auguste Melitta Benz aus Dresden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu dann hier im Podcast wiederhören. Gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.